Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Carmen ist im Fett. Oh, ist das lecker.
Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Martin Block. Ich bin heute nicht mit dem Chris hier. Wir sind im Speckgürtel von Köln, denn wir haben heute einen besonderen Gast. Bei mir ist der Jo. Moin Jo.
Hi Martin, schön, dass ich da sein darf.
Ja, super cool, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hast du 2, 3 Stichworte, Sachen, wie du dich irgendwie vorstellen kannst, damit die Leute wissen, wer du vielleicht bist? Ich meine, vielleicht hat der ein oder andere sich schon erkannt.
Ja, also die meisten werden mich wahrscheinlich erkennen, wenn ich mein Sprüchlein aufsage, das da lautet, hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Das ist auch, was ich tue. Ich backe Brot und mache Videos darüber. Ich bin Content Creator im Kurzvideobereich vor allem. Und es geht hauptsächlich eben um Brot.
Ja, ich hatte erst so überlegt, ob ich mir irgendeinen Witz damit vorstelle, aber wie oft haben schon Leute so gesagt, hey, ich bin irgendwas, um das lustig einzuleiten bei dir, oder?
Ja, ständig. Also du liegst nicht falsch, das passiert wirklich ständig.
Ich glaube, den Gag habe ich auch damals auf der Party gebracht und ich dachte mir in der Sekunde selber schon so, ja. Ja. Aber du hast es dir selber eingebrockt auch ein bisschen natürlich.
Das ist wohl wahr und ich muss damit leben und ich kann auch damit leben, aber es passiert schon häufiger, als man vielleicht meinen würde.
Ja. Von der Party, von der ich gesprochen habe, wir haben uns auf einer Party vom Sturmwaffel kennengelernt. Ne?
Genau, stimmt.
Ja, da hat er uns so direkt connected. Er war da auch so, es kam gerade so viele Gäste, ein bisschen überfordert und hat so ein paar Leute zusammengebracht. Auf jeden Fall die richtigen. Wir haben da echt gute Gespräche gehabt. War echt ein krasser Abend, ne, beim Freddy. Das war schon besonders.
Das war wirklich besonders. Für mich war das auch so ein bisschen der Einstieg in die Creator-Welt. Also ich hatte davor noch nicht so viel Kontakt zu anderen, vor allem nicht zu sehr großen Creatoren, den Oldschool-YouTubern und so. Und das war für mich schon eine neue Situation, aber eine sehr, sehr geile Party.
Ja, also fand ich auch eine sehr, sehr geile Party. Am Ende habe ich mich mit Julian Bam über irgendwie Pornos und Sexspielzeug gehalten. Darf man das hier so sagen? Ich glaube, wir waren beide selber dabei super verstört.
Also mein Highlight war, wie Julia Butix Julian Bam meinen Account gepitcht hat. Das war aber genug des Name-Droppings. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir uns da kennengelernt haben.
Ich war auch so betrunken dort wie das ganze Jahr noch nicht gewesen. Und bei mir hat das auch so ein bisschen Klick gemacht, dass ich doch vielleicht ganz cool ist, bei Freddy zu arbeiten. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Nacht.
Ja. Und das hat er jetzt auch so, ist ja jetzt auch so gekommen.
Ja. Ja, und dann waren wir zusammen bei Woodbakes, Pizza essen. Ne? Ist auch irgendwie dein Thema.
Ja, stimmt. Tatsächlich, der Fabi Woodbakes, der ist ja Bäckermeister und macht eben diese Pop-up-Pizza-Stores, weil Pizza neben seinem Hauptberuf als Bäckermeister in einer klassischen Bäckerei seine große Leidenschaft ist. Und ich finde, er backt einfach unfassbar gute Pizza. Und ich habe ihn so oft verpasst. Er war öfter mal mit einem Pop-up in Köln bei Brot von Alex. Da habe ich ihn mindestens 2-mal verpasst. Und dann hat es irgendwann geklappt und ich war froh, dass du mitgekommen bist.
Ja, gut. Das dachte ich mir nämlich genau auch so. Gut, dass du mitgekommen bist. So alleine war schon fast ein kleiner Roadtrip, ne?
Ja, den man dahin macht. Schon ein gutes Stück, ne? Und ich dachte auch nicht, also es war ja dann im Endeffekt auch so ein richtiger, wie so ein Restaurantabend, ne? Ich dachte irgendwie, dass das mehr Party Vibes hat.
So pop-upiger, ne?
Pop-upiger, ja, genau. Also dementsprechend war ich doppelt froh, dass du dabei warst.
Ja, und da ist auch die Idee geboren worden, dass wir einen Podcast, eine Folge hier aufnehmen für den Küchenfunk, weil das war gerade die heiße Promophase, ne? Kannst du ja mal erzählen, du hast ein Buch rausgebracht, glaube ich auch. Das wurde auch ohne unseren Podcast doch ein bisschen erfolgreich.
Ja, das ist unglaublich, was mit dem Buch passiert ist. Ich bin ja, das kam raus Mitte November letzten Jahres, einfach lecker Brot. Es sind Rezepte für Brot, Brötchen, Gebäck, eigentlich das, was ich auf meinem Kanal eben auch so mache. Viele Favorite-Rezepte, die ich bis dato dann veröffentlicht hatte schon, aber auch ein paar exklusive Rezepte, die es nur in diesem Buch gibt. Und Das kam dann raus und ging direkt auf den Bestseller, auf die Bestsellerliste. Wir hatten viel mehr als erwartet Vorbestellungen schon. Wir waren ab zwei Wochen vor Release Date waren wir bei Amazon dauerhaft Nummer 1 Bestseller in der Kategorie Kochen, also auch übergeordnet, nicht nur Backen, sondern die übergeordnete Küchenkategorie. Und wir waren am Release-Tag und dann für eine Woche, glaube ich, sogar auf Platz 2 von allen Büchern auf Amazon.
Wow.
Es war wirklich crazy und dann Spiegel-Bestsellerliste. Platz 2 leider nur geworden, ganz knapp hinter Jamie Oliver. Und der Verlag war gar nicht darauf vorbereitet. Die mussten dann die erste Auflage wird meistens in so 2 Chargen gesplittet, ja. Und die mussten noch vor Release-Tag die 2. Charge drucken, wo die eigentlich irgendwie einen Monat später mitgerechnet hätten. So. Also wirklich ging krass durch die Decke und ich bin mega froh und mega dankbar, weil es steckt natürlich auch unfassbar viel Arbeit drin und und es ist halt auch so, das erste Buch ist mein absolutes Baby geworden und ich lieb's sehr. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Also es ist ja eigentlich so, glaube ich, der erste Moment, wo so deine Fans für deinen ganzen Content auch mal irgendwie Danke sagen konnten, indem die dich so durch das Buch unterstützen, oder? War das so das erste physische, was man kaufen konnte?
Ja, es war das erste physische. Ich meine, meine Community, meine Fans, Follower, wie man es auch nennen möchte, die supporten ja natürlich jeden Tag, ne? Also das, ich glaube, das kann jeder Creator kann da relaten. Jeder Klick auf einen Werbepost oder auch eine Interaktion mit einer Werbestory oder einfach eine ganz normale DMs sind natürlich schon krasse Support so für jeden Creator. Aber ja, so ein physisches Produkt und eins, mit dem ich dann halt eben entsprechend auch direkt bezahlt werde und nicht halt über diesen Umweg, über irgendwelche Werbedeals, ist natürlich schon geil.
Ja, das ist ja auch nochmal, baut für dich auch ein neues Umfeld auf, ne? Mhm. Und auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Erfolgsstory, wo ich einfach auch glaube, so die Liebe, die du jeden Tag da reinsteckst, ne, die kommt dann auch zurück und das merkt man dann auch, ne? Aber darf man das ankündigen? Da steckt schon wieder was in der Pipeline. Das Buch hat dir Spaß gemacht, ne?
Ja, das Buch hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Und man darf es schon ankündigen. Es gibt ein zweites Buch, es wird ein zweites Buch geben. Ich schreibe es aktuell noch, aber es ist schon, der Release-Tag ist schon fix. Und zwar, jetzt sage ich bestimmt was Falsches, Ende Oktober. Ich habe den genauen Tag nicht im Kopf, aber es kommt Ende Oktober während der Frankfurter Buchmesse oder kurz vor der Frankfurter Buchmesse. Ich glaube, es ist der 20. Oktober, aber keine Ahnung. Also Ende Oktober kommt auf jeden Fall mein zweites Buch. Es heißt Wake and Bake. Es sind spezielle Rezepte, die so entwickelt sind, dass man sie quasi vorbereitet am Tag 1. Und dann an Tag 2 sie morgens direkt backen kann. Also du stehst quasi auf, machst den Ofen an, nimmst den Teig oder das fertig geformt, die fertig geformt, ist immer schon fertig geformt, nimmst es nur noch aus dem Kühlschrank, schiebst es nur noch in den Ofen. Also minimaler Aufwand am Morgen, um dann halt direkt für den Morgen beziehungsweise für den ganzen Tag frisches Brot zu haben.
Also ich habe meinen Sohn ja schon trainiert, der kann mir morgens Kaffee machen und ans Bett bringen und der könnte rein theoretisch jetzt auch die Sachen vom Kühlschrank im Ofen abschieben oder da, je nachdem, wo es über Nacht gehen muss, und eine Zeit stellen und dann kriegt das hin.
Ja.
Muss der Ofen vorgeheizt sein oder kann man es schon reinschmeißen?
Nee, es ist schon besser, wenn er vorgeheizt ist. Ja, also, aber du könntest ja, wenn du einen smarten Ofen hast, dann kannst du den ja am Handy vom Bett aus, kannst du den schon mal anmachen.
So weit ist es bei mir leider nicht. Ich kann meinen Trockner starten vom Bett aus. Das habe ich noch gar nicht verstanden, weil wenn man die Wäsche in den Trockner packt,
dann... Ja, absolut sinnlos.
Was bewegt einen dann zu sagen, so, ich mach das so unterwegs mit dem WLAN? Ja. Ganz crazy.
Einfach nur, weil man es kann. Bei der Waschmaschine machst du ja die Wäsche auch rein. Okay, ich kann verstehen, wenn du willst, dass die dann irgendwie erst 10 Stunden später fertig ist. Aber dann kannst du ja beim Reinmachen den Timer einstellen.
Beim Ofen sehe ich es schon auch eher so, weil wie geil ist das, wenn ich weiß, so, ich komme 10 Minuten nach Hause, ich will das und das in den Ofen schieben. Wir waren gerade einkaufen.
Ja.
Ich baller den jetzt schon komplett hoch. Ne? Dann in 10 Minuten können wir direkt anfangen zu kochen. Da finde ich das total cool.
Ja.
Beim Trockner suche ich das noch. Aber vielleicht so als Vorgehstufe. Ach so. So, du musst noch so einen Artikel entwickeln, wo du den Teig reinmachst, der im Trockner dann quasi schon bei der Temperatur geht. Wird viel durchgeschleudert, ich weiß nicht, wie gut das ist.
Das aber ist quasi Dehnen und Falten, automatisiertes Dehnen und Falten.
Ja. Also den Faltbeutel für den Trockner. Ja. Siehst du, haben wir hier entwickelt. nur für euch, nur hier. Ja. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen krass in die Promophase direkt am Anfang gestartet, was nicht verkehrt ist, weil wer hört oft den Podcast bis zum Ende oder ist bis dahin nicht schon eingeschlafen. Also Wake and Bake heißt das, Josimula ist da dein Name auch.
Ja.
Ne? Und welcher Verlag ist das?
Das ist jetzt der Becker Just Volk Verlag.
Und es ist jetzt ab sofort quasi vorbestellbar online und auch im Buchhandel?
Überall, wo es Bücher gibt.
Perfekt. Haben wir das doch abgehandelt. Aber jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie bist du überhaupt da hingekommen? Warum backst du? Und ich glaube, weil du bist kein gelernter Bäcker. Wir haben gerade bei Woodbakes gesagt, bei Fabian, ne? Er ist gelernter Bäckermeister, macht das aus Passion, nebenbei noch mit der Pizza. Aber bei dir habe ich ja schon so gehört. Du hast die Geschichte schon tausendmal erzählt, aber musst du mal ganz kurz hier noch erwähnen. Wie ist das passiert?
Willst du die lange Story oder die kurze?
So eine mittlere.
So eine mittlere. Okay, also der Ausschlag, warum ich überhaupt mal angefangen habe zu backen, war eigentlich, Brot zu backen, war eigentlich, ich bin schon seit meiner Jugend passionierter Hobbykoch. Ich liebe Kochen, Essen eigentlich schon immer und habe mir immer wieder so neue Challenges in der Küche gestellt und eine davon war halt irgendwann mal Sauerteig. Und dann habe ich halt damit angefangen, aber das ist ganz, so ganz stiefmütterlich. Ich habe mir dann mal diesen Sauerteig gezogen. Das ist aber auch immer noch der, den ich heute noch benutze.
Ja.
Und dann habe ich halt so ein bisschen angefangen. Und irgendwann hat meine Frau mal zu mir gesagt, weil wir spinnen immer wieder mal rum so, seit wir uns kennengelernt haben, dass wir irgendwie auswandern wollen, irgendwohin, wo es warm ist und ein Meer gibt. Und diese Orte, die haben ja tendenziell jetzt nicht so eine intensive Brotkultur wie Deutschland.
Absolut.
Oder wie wir es hier in Deutschland gewohnt sind. Und sie hat damals gesagt, das mache ich nur mit dir, wenn du dieses Brotgame, das ich da ja schon irgendwie gestartet habe, wenn du das auf ein solides Level bringst. So, also wenn du lernst, Brot zu backen, wandere ich mit dir aus. Kann man so sagen. Ja, und dann war das für mich, es war jetzt alles so mehr im Spaß und war nicht so krass ernst gemeint und ne, wir sitzen heute noch hier in Köln, aber wir sind offensichtlich nicht ausgewandert, aber es war schon dann irgendwie ein Kicker für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich hänge mich da jetzt mal ein bisschen mehr rein und dann habe ich mich da eben mehr reingehängt und habe das echt perfektioniert für meinen Haushalt und für meinen Alltag, wie es halt damals war und habe da wirklich regelmäßig Brote gebacken. Ja, und diese Brote, die haben wir halt eigentlich nur selber gegessen oder unsere Nachbarn zur Verfügung gestellt und irgendwann Jahre später, also es war wirklich, warum ich backe, ist schon deutlich älter als warum ich Content mache, habe ich angefangen, Content darüber zu machen. Wie es jetzt zum Content kam, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ich hatte irgendwann mal einen Burnout, Depressionen, aber das habe dann nach meiner Leidenschaft gesucht und wusste ja eigentlich, dass die im Kochen und im Brotbacken liegt und dachte mir dann, okay, Bürojob, Marketing 9-to-5 in einer Agentur, beziehungsweise in der Agentur ist ja nicht 9-to-5, sondern eher 8-to-10. Und das ist es nicht mehr, da will ich nicht wieder hin zurück. Dann mache ich doch jetzt, was mir eben gefällt und das war eben Kochen, Brotbacken und da habe dann angefangen, darüber Content zu machen und der ist gut angekommen.
Ist auch direkt in der Corona-Phase gewesen auch, ne?
Ja, aber in der zweiten, also 21.
Okay, ja.
Also in der zweiten großen
Welt. Aber trotzdem, glaube ich, ein guter Zeitpunkt damit zu starten, weil das war so eigentlich so meine Frage auch so, da haben ja irgendwie alle angefangen, ihren eigenen Sauerteig auf einmal zu züchten. Und dann bist du auf einmal gekommen und hast das auch noch erklärt, ich glaube.
Ja. Ne?
Aber du bist ja schon vorher im Game gewesen, ist ja schon mal.
Ich war vorher im Game und ich bin aber nicht dieser große Hype um den Sauerteig, der war ja wirklich so ganz am Anfang der Pandemie.
Genau,
2020, stimmt, ja. April, Mai 2020. Und ich habe über ein Jahr später erst dann wirklich mit Content angefangen.
Ja, du hast uns neulich verraten, ob deine Frau inzwischen zufrieden ist mit deinem Brot und Sauerteig geht.
ich glaube ja, sie ist glaube ich ein bisschen unzufrieden mit der Regelmäßigkeit, weil aktuell zum Beispiel haben wir kein Brot im Haus.
Ich kriege hier nur Kaffee, was ist los?
Ja, es tut mir sehr leid.
Nein, alles gut.
Aber mit der Qualität ist sie, glaube ich, sehr zufrieden. Also wir könnten jetzt auswandern. Jetzt sind es andere Dinge, die uns zurückhalten.
Notfalls, also hättest du das jetzt nicht hinbekommen. San Francisco, glaube ich, habe ich auch gehört, gibt sehr viele Hippies und so, die geil backen können und so. Ne?
Das ist wahr.
Da muss man schon ein paar gute Locations haben. Vielleicht die Maya von Moss Kitchen hast du ja auch schon mal kennengelernt. Ne?
Ja.
Die hat ihren Sauerteig einen Namen gegeben. Rudi Roggensauer und der andere heißt Gianluca. Gibt es irgendwie auch Namen, die du deinen Sauerteigen gibst?
Ja, also mein Sauerteig, ich habe nur einen Sauerteig. Also ja. Es ist ein Weizensauer und wenn ich mal Roggen oder Dinkel oder so brauche, dann züchte ich den immer on demand um.
Ja.
Und der hat mal einen Namen bekommen, den ich zusammen mit meiner Community entschieden habe, und zwar Gerhard.
Gerhard, auch klassischer Name für sowas, ja. So altdeutsche Namen finde ich sowieso immer für sowas.
Ja, und wegen hart gären, weißt du?
Oh Gott, das ist scheiße, das hat bei mir
richtig dummes, gezündet, richtig geil. Dummes Wortspiel. Ich benutze den Namen aber nicht wirklich. Da bin ich nicht emotional genug. Und weißt du, es ist cool, man hört voll auf den Vergleich, einen Sauerteig zu haben, ist wie ein Kind zu haben. Und als jemand, der beides hat, kann ich sagen, nein. Also wenn ich mein Kind eine Woche lang im Kühlschrank lagern würde und nur einmal die Woche füttern würde oder zumindest alle 3 Tage nur füttern würde, dann würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Also
aber es gibt einen besten Vergleich und den hatten wir jetzt am Wochenende. Also die Maya ist umgezogen, wir haben sie besucht und sie hat so stolz erzählt, dass sie es geschafft hat, dass ihre Sauerteige überlebt haben und dass sie die immer noch regelmäßig füttert und so. Und sie meinte, das ist mein Tamagotchi, ne? Aha. Weil so ein Tamagotchi so ist schon irgendwie, ne, du musst dich so ein bisschen drum kümmern, füttern und so, aber ein Kind kann man echt nicht sagen. Also du weißt, dass er was dazu gehört.
auch kein Haustier. Vielleicht eine Zimmerpflanze ist vielleicht noch ein guter Vergleich.
Irgendwie sowas, genau. Ne? Aber so ein Sauerteig hat eigentlich noch keine Widerworte gegeben.
Aber er kann schon zickig sein.
Ja, okay, da hast du die Erfahrung. Ich bin ja leider echt nicht so der Bäcker. Ich Pizzateig war letztes Jahr so mein Game, ne? Mhm. Mit dem Oni-Ofen und so. Da bin ich komplett drin aufgegangen. Aber sonst, Backen ist schwierig. Ich bin so der Koch, ich bin so der Gefühlsmensch. So ich hasse Rezepte. Ich kann mir auch keine Rezepte merken. Das ist meine größte Schwäche. Aber wie ist denn bei dir dann mit Kochen? Ist das dann ein Part, den deine Frau macht? Oder?
Nee, ist auch in meiner Hand. Und ich finde auch, also es ist wirklich, Kochen und Backen sind zwei wirklich komplett verschiedene Disziplinen. Ich verstehe das sehr gut, dass vor allem Köche und Köchinnen sagen, dass sie mit Backen nicht gut klarkommen, weil du hast halt, ich meine, du bist ja beim Backen, du hast nur eine Chance und die Zutaten richtig zusammenzumischen und dann wartest du 12 Stunden und dann kannst du nichts mehr dran ändern. So, du kannst nicht nochmal kurz vorher abschmecken oder so, es funktioniert nicht, es geht nicht. Also es ist schon ein bisschen, Kochen ist schon so ein bisschen Zauberei und Backen Wissenschaft.
Ja, das stimmt, ne? Deswegen habe ich auch Backverbot zu Hause. Als unser erstes Kind geboren wurde, da konnte meine Frau halt nicht backen. So, es gibt ja immer diese erste Babyparty, wenn das Kind da ist und so, ne, wo die Leute einen besuchen. Und da habe ich Muffins gebacken für die Erwachsenen. Das ist jetzt auch schon 13 Jahre. Caipirinha Muffins, weil es so irgendwie hip war. Mhm. Und dann gab es noch irgendwelche so andere Muffins für die Kinder. Dummerweise es gab einen Teig, wo Alkohol irgendwie drin war, ne, und dann die Caipirinha-Glasur. Ich habe das irgendwie verwechselt. Also beide, auch die Kindermuffins hatten am Ende Alkohol. Das war ein ganz guter Tag für alle.
Okay.
Und ich glaube, da ist ja auch dann nicht viel drin. Ne? Ja, sonst ist der Teig ja wahrscheinlich auch tot oder so. Ne? Kann man damit einen Teig töten, so mit Alkohol, oder ist das ein Feind?
Nö, also nö. Es gibt ja, also Bierbrote und sowas ist ja eine gängige Sache und im Gärprozess entsteht ja sowieso Alkohol. Also ein gut vergorener oder ein gut fermentierter Teig enthält ja eh ordentlich, oder was heißt ordentlich, ne? Alkohol.
Ja, und es ist auch sehr naheliegend mit dem Bierbrauen verwandt, ne? Ja, das ist das Thema, wo ich mich mehr reingenötigt habe.
Brot und Bier sind aber tatsächlich sehr, sehr ähnlich.
Sehr, sehr ähnlich. Das ist wirklich, glaube ich, nur die Konsistenz ist teilweise unterschiedlich, ne? Und
ja,
das stimmt. Was war denn so, wo wir schon dabei sind, was ist dein größter Fail beim Backen gewesen? Gibt's da irgendwie was Episches?
Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen wirklich einen epischen Fail. Ich hatte mich nämlich an einem extrem hochhydrierten Ciabatta-Rezept abgearbeitet. Das war so ein kleiner Trend auch. Es kam
110% oder so.
Genau, sowas. Ja, genau. Also das ging so los. Es gibt einen kanadischen Bäcker, Baker Mark heißt der, aus Kanada meine ich. Der hat eine Bäckerei oder hat gearbeitet in einer Bäckerei. Und die haben ein 110% Ciabatta regelmäßig im Angebot. Also 110% für alle, die jetzt zuhören und das nicht wissen, das ist Baker's Math, also wie sagt man das denn auf Deutsch? Es gibt auch einen richtigen Begriff dafür auf Deutsch, aber Bäckerprozente, so. Okay. Bäckerprozente. Und das bedeutet, man nimmt die Gesamtmenge des Mehls, also wenn du auch verschiedene Mehle hast, addierst du die Mengen zusammen und die entsprechen 100%. Also habe ich quasi 1 Kilo Mehl, entspricht das 100% und alle anderen Zutaten werden im Verhältnis zu diesen 100% zu diesem 1 Kilo Mehl angegeben. Okay. Zum Beispiel 2% Salz ist so oder 2 bis 2,5% Salz ist so eine gängige Menge, wären 20 bis 25 Gramm Salz auf das Kilo Mehl. Und 110% bezieht sich dann eben auf das Wasser, auf die Wassermenge. Und das bedeutet also 1,1 Kilo Wasser auf 1 Kilo Mehl.
Ja.
So, das war jetzt mal die Ausgangslage. Baker Mark hat das gezeigt und der Teig sah unfassbar aus. Aber man muss halt bedenken, Baker Mark ist in Nordamerika. Und in Nordamerika wird anderer Weizen benutzt. Und zwar Hartweizen. Also Red Hard Wheat. Und der hat ganz andere Eigenschaften. Der hat eine höhere Glutenqualität, eine höhere Glutenmenge auch im Teig und der kann einfach viel mehr Wasser vertragen.
Proteine und sowas hat da auch irgendwie nochmal was mit
genau.
Zu tun. Und ich meine, die dürfen auch genmanipulierten Weizen benutzen wahrscheinlich. Also wer weiß,
ja,
wie der da verändert ist.
Ne? Ja, genau. Also er macht das jetzt zumindest mit Organic Weizen, aber selbst der Organic ist in den USA alles ein bisschen anders. Auch mit Stickstoffdüngung und so in den Boden. Die Böden sind da anders gedüngt. Also es ist auf jeden Fall ein unfairer Wettbewerbsvorteil, so, wenn du so willst. Aber trotzdem habe ich und auch noch 2, 3 andere haben probiert, das nachzumachen in Deutschland. Und ja, da im Zuge dessen ist mir ein Teig so komplett zerfallen, dass ich wirklich nur ein lächerliches Fladenbrot, also das war nicht mal mehr ein Fladenbrot, das war eine Suppe von Teig. Und es war eigentlich mehr oder weniger ein großer Pfannkuchen, den ich da aus dem Ofen geholt habe. Das war wirklich peinlich, aber ich habe Brotchips draus gemacht und die waren lecker.
Aber das ist geil, du siehst dann, was es ist und dann kann man nochmal reagieren, ne? Dann wird es wenigstens irgendwie noch ein Produkt, man muss nicht in die Tonne kloppen.
Ja, das stimmt. Und Brotchips kann ich wirklich allen da draußen empfehlen. Wenn ihr Brotreste habt, wenn ihr Brot übrig habt aus irgendwelchen Gründen oder einen misslungenen Backversuch, kleinschneiden mit Olivenöl, würzen nach Geschmack, Kräuter der Provence oder irgendwie, ich habe es mit Magic Dust zum Beispiel gemacht, ja. In die Heißluftfritteuse oder in den Ofen und let's go.
Ja, und das Produkt kann man auch wieder gut für einen Brotsalat dann wieder nehmen, ne? Tomaten, ja. Ein bisschen Vinaigrette und so, Zwiebelchen,
ja,
dann
mega.
Bist du auch schon wieder da. Na, ja. Dann bist du wieder in meiner Welt. Das mache ich gerne, so mit altem Brot oder so, wenn wir grillen, so dann eben das nochmal auf dem Grill rösten und dann
verwenden. Ja, geil,
klingt ja. Auch gut. Ich habe eine Frage von Chris bekommen. Also eine Frage ist gut. Der ist ja eher so unser Bäcker, ne?
Mhm.
Warte, es wird jetzt auch wieder ein bisschen nerdiger. Ich backe gerade oft ein Dinkel-Vollkornbrot mit Sauerteig in Kastenform. Der Teig wird fertig gemacht, dann 24 Stunden gehen gelassen und dann gebacken. Trotz gefetteter Form, Backtrendspray, Kürbiskernöl, alles ausprobiert, bekomme ich das Brot nie sauber aus dem Kasten raus. Hast du einen Tipp für ihn, wie man das gut rauslösen kann? Was ist die Magic?
Die Magic ist Backpapier, tatsächlich, also ganz, ganz stumpf. Das Problem ist nämlich, wenn du den Teig beziehungsweise es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du lässt den Teig in dieser Kastenform reifen, dann legst sie mit Backpapier aus. Wenn du den Teig aber wenn du kein Backpapier benutzen möchtest, dann lass den Teig extern reifen. Forme ihn zu einer Wurst, wenn er fertig ist, also wenn er die Gare erreicht hat, formst du ihn, legst ihn dann erst in die Form und backst ihn dann. Weil während der Reife, da arbeitet der Teig ja, und da entstehen Gase und da werden eben die Kohlenhydrate, die Stärke im Teig wird umgesetzt und Enzyme arbeiten und dann klebt er immer mehr an die Wand. Also du kannst das, was du dazwischen machst, das verarbeitet der Teig während der Fermentation.
Aber ist das nicht auch so, gerade dann, auch wenn das so arbeiten so klebt, ich weiß, was du meinst, ne? Dass sich das bei Backpapier so quasi schon miteinander verbindet, dass er diese Feuchtigkeit da das so aufsaugt?
Ja, du wirst dann so eine glatte Fläche mit Poren an der Außenseite vom Brot bekommen, ja,
okay,
oder an der Unterseite. Ja. Also schöner ist es wirklich, den extern reifen zu lassen, dann kurz vorm Backen oder kurz vor Ende der Gare arbeitest du den einmal auf, gibst ihn dann in die gefettete oder bemehlte, zum Beispiel mit Reis oder Roggenmehl, das trennt noch ein bisschen besser, weil es mehr Wasser aufnehmen kann. In die bemehlte Kastenform, lässt es dann nochmal eine Stunde vielleicht zur Stückgare stehen, schiebst es dann ab und dann hast du keinen verklebt. Und dann hast du halt eine schöne Kruste, mit geschlossene Kruste und keine verklebten.
Hast du irgendwie so Erfahrung mit Silikonform und eine Meinung dazu?
Ich bin jetzt nicht anti.
Ja.
So, ich hab jetzt nichts dagegen, aber ich sehe den Vorteil nicht wirklich, weil ich sehe den Vorteil total bei Kuchen so, dass man es dann geiler abschälen kann und besser da rausbekommt, aber bei Brot hast du dieses Problem eigentlich gar nicht. Brot wird ja eigentlich sogar noch besser, wenn du die Form vorgeheizt hast und das in eine heiße Form reinkommt. Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Dutch Oven, gibt's ja auch in so Kastenform, ne?
Ja, genau.
Wenn du den mit vorheizt und dann deine Brotwurst da reinschmeißt und einen Deckel drauf machst, das geilste Kastenbrot, das du machen kannst.
Also weil er die Energie so speichert, kriegst du eine geile Kruste, oder?
Genau, und weil halt direkt die Hitze, weil du halt viel mehr Hitzespeicherung hast und kriegst eine direkte Hitze da rein. Und das Silikon wirkt jetzt nicht stark, aber eher isolierend zwischen deinem Hitzespeicher und deinem Brot.
Das habe ich übrigens, das habe ich gesehen, weil die Freddy angesprochen haben. Dass in Wuppertal gibt es ein Startup, die haben eine Brotkrustenform aus Silikon, die man auseinanderklappen kann, aber da ist Metall mit eingearbeitet. Vielleicht ist das was. Aber man merkt schon, das sind so super krasse so Profi-Fragen, ne? Also, wir quetschen hier schon das Know-how von dir aus, aber was glaubst du, woran liegt das? Du bist ja jetzt kein gelernter Bäckermeister wie Fabian, ne? Mhm. Warum gibt es so viele Leute? Es gibt ja auch noch den Potsblog und noch ein paar andere Leute hier, die Brotpuristen, alles Leute, die nicht aus dieser Branche sind. Warum sind die gerade so gut, erfolgreich? Also, es sind ja immer verschiedene Gebiete, ne? Du bist ja dann eher als Influencer in dem Bereich, ne? Content Creator. Ist alles, also nicht 100% der passende Begriff, aber ne, so die Richtung. Ja. Warum seid ihr so damit so erfolgreich und was ist da anders zu einem Bäckermeister?
Also ich glaube, ich habe ja mittlerweile relativ tiefe Einblicke auch in die Backbranche, in die Bäckereibranche. Habe viele BäckereibesitzerInnen kennengelernt und durfte auch in diverse Bäckereien mal reinschnuppern so. Und habe vor allem auch ganz viel Kontakt mit Auszubildenden, mit Junggesellen. Und es ist leider so, dass viele halt in Betrieben lernen, wo die Passion abhanden gekommen ist. Und ich denke einfach, dass so Quereinsteiger, die das dann halt so intensiv betreiben, wie jetzt ein Lutz Geisler vom Plötzblog, den du gerade genannt hast, Sebastian und Tamara damals, bevor sie die Brotpuristen gegründet haben, die sind ja mittlerweile, ich glaube Tamara auch, aber Sebastian auf jeden Fall ist ja auch Meister mittlerweile, aber als sie eingestiegen sind, haben sie es als Quereinstieg gemacht mit einer Ausnahmeregelung.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass diese Menschen, die das im Quereinstieg machen, die müssen es ja nicht machen mehr. Also die machen das ja wirklich aus einer intrinsischen Leidenschaft heraus. Und so ich halt auch, also ich kann halt vor allem von mir sprechen, aber ich mache das aus einer intrinsischen Leidenschaft für das Produkt, für den Vorgang. Und es gibt ganz sicher unzählige BäckermeisterInnen, Gesellinnen, die da draußen, die das genauso machen, die auch diese krasse Leidenschaft haben, ob sie jetzt da in eine Bäckerfamilie reingeboren worden sind oder ob sie das diesen Lebensweg für sich selbst gewählt haben, gibt's beides und es gibt unzählige, garantiert. Ich habe so viele kennengelernt. Aber es gibt halt auch viele, für die es einfach nur ein Job ist.
Ja.
Und dem ist nichts, da ist ja nichts Schlechtes dran, ne?
Absolut,
natürlich, du kannst natürlich, es kann natürlich für dich einfach nur ein Job sein. Aber wenn halt nicht diese krasse Leidenschaft da mitschwingt, dann Leidenschaft bringt Erfolg. So, das ist, glaube ich, der Punkt.
Und ich glaube, so, ihr habt teilweise auch einen kleinen Vorteil dadurch, dass ihr aus einem anderen Background jeweils kommt, ne? Der euch auch dann nochmal irgendwie diesem Gebiet weiterhilft, ne? Also, weil ich merke so oft gerade so auch bei Metzgern, also das ist immer so mein Bereich eher, so Metzger oder auch so wo ich mit so Farmern oder sowas gesprochen habe, die sind so krasse Nerds in ihrem Produkt teilweise, also von den Guten, mit denen man zusammenarbeitet, ne? Dass die aber dieses Digitale und diese ganzen Sachen auch gar nicht wahrnehmen und damit arbeiten können, umgehen können und gar nicht wissen, ne, wie kann man das nach außen transportieren, ne? Mhm. Und da habt ihr ja natürlich alle einen Vorteil und deswegen kennt man euch alle und deswegen auch sowas wie Brotpuristen, ne? Dann bestellt man auf einmal sein Brot so einmal halb durch Deutschland, weil man unbedingt das geile Brot von ihm haben will.
Also ich meine, es gibt ja auch die Gegenbeispiele, ne? Axel Schmidt zum Beispiel ist das beste Gegenbeispiel. Axel Schmidt ist Bäckermeister, Brotsommelier und amtierender Weltbäcker tatsächlich
vom internationalen
Bäckerverband gekürt. Kommt aus Deutschland, ist der zweite deutsche Weltbäcker jemals. Okay. Und der hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, hat jetzt auch angefangen mit Short-Video-Content und ist regelmäßig auch im Fernsehen zu sehen. Frühstücksfernsehen macht er viel, Kabel 1 und so weiter. Also gibt's auch. So, er schafft es auch, das zu transportieren. Aber was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor, ohne das Böse zu meinen, Fachidioten. Du steckst so tief in deinem Thema drin, dass du es gar nicht mehr schaffst, über das Thema ohne zumindest zu intensive Fachsprache zu sprechen. Du bist, auch wenn du das Backen nicht zu Hause, sondern in der Backstube gelernt hast, dann denkst du ja auch ganz anders. Du denkst in anderen Maschinen, in anderen Dimensionen, in anderen Formeln für Rezepte und so weiter. Das ist, und ich glaube, dass das auch das Hindernis für viele aus der Branche ist, dass sie sich mit dem Zuhausebacken halt einfach nicht so gut identifizieren können, weil es halt schon eine andere Welt ist.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe übrigens, wo du so Fachidiot sagst, letztens so einen kennengelernt, genau das auch gedacht so ein bisschen. Ein Koch, ne, hat ein afghanisches Restaurant bei mir in der Straße, hat jetzt so ein neues Konzept reingemacht und es läuft so gar nicht. Der Laden sieht halt nicht super einladend aus und so vom Service und alles ist noch nicht so einfach. Aber das Essen ist unfassbar gut, ne? Mhm. Aber weil er alleine ist und dann sich immer nur eine Aushilfe zum Kellnern holt, weil der Laden läuft nicht, dass du drei Kellner da hast oder so ein Oberkellner, irgendwie jemand, der vorne den Laden schmeißt, Serviceleiter oder so, ne? Kommt das vorne halt nicht in Schwung und kaum einer geht hin, aber das Essen ist geil. Eigentlich gehst du ja immer da, wo das Essen geil geht, läuft das, ne? Und letztens hat er seine also haben wir gesagt, du musst mal was vorne hinhängen, so dass du ein Mittagsangebot hast. Hat er so einen DIN A3 Kundenstopper hingestellt, dann mit der Hand so sein Menü aufgeschrieben. Dachte ich eigentlich, sieht sympathisch aus, aber es sieht halt richtig kacke aus. Ne? Aber das Essen ist gut, ne?
Yeah.
Also das ist so manchmal, ne, geht man auch dadurch auch unter, dass man Fachidiot ist, ne, obwohl man ein guter Koch ist. Aber das ist so, das Zusammenspiel ist natürlich dann super, wenn es bei dir funktioniert und bei anderen. Wir helfen ihnen jetzt so ein bisschen, ne? Also geht in die S-Bar in Köln, Elsassstraße.
Okay.
Ganz lecker.
Also, Afghanisch, sagst du?
Ja, genau. Also er hat ein rein afghanisches Restaurant. Okay. Und das Problem ist, wenn du darfst kein Alkohol ausschenken. Wenn du Alkohol ausschenkst, dann wirst du von dieser Community komplett gebasht und gemobbt und so.
Ja.
Und weil schon streng gläubig sind. Und deswegen hat er gesagt, ich mache jetzt ein mediterranes Metze-Konzept. Und es gibt zum Beispiel Nahmbrot, frisch gebackenes Nahmbrot, sensationell dann, ne? Das bestellt man sich so dreimal dazu. Da merkt man, wie das Thema Brot übrigens so groß ist. Es gibt so ganz oft diese Restaurants, wo die ein geiles Brot am Anfang haben und man kommt hungrig hin und am Ende war das Geilste an diesem ganzen Abend. Dieses Brot mit einer geilen Butter dazu ist da dachte ich mir eh so, warum machen nicht Leute viel mehr so eine geile Butter, dass man da irgendwie so eine Sesambutter, eine Miso-Butter oder so kaufen kann, weil so ein schönes warmes
Brot. Ja, voll. Also ich war auch letztens in einem Restaurant und ich sag dir auch gleich, wie es heißt. Das ist in Berlin. Gehobene Küche,
ja.
Regional sehr, also so deutsch angehaucht und der
Café Frieda?
Nee, Café Frieda ist natürlich auch Restaurant Prix.
Ah, okay.
B-R-I-K-Z. Ist in Berlin-Charlottenburg und die waren auch in der neuen Show von Tim Rauer jetzt vor kurzem, waren die als Gast.
Ja.
Und die haben, also es ist, die Tim Raue wollte die überreden, dass sie auf einen Stern hinarbeiten. Ich glaube, sie haben sich jetzt eher, also ich glaube, er will keinen Stern, aber er hat auf jeden Fall das Potenzial. Also so eine ja. Küche. Ausgezeichnetes Essen, wirklich sehr, sehr gut. Der Chefkoch und der Inhaber, super, super liebe Menschen, super passionierte Menschen. Und was die haben, also auch das ganze, ja. Die haben kein Servicepersonal. Die Köche sind auch gleichzeitig der Service. Beziehungsweise doch, die haben eine oder zwei Serviceleute, aber die Köche bringen einfach das Essen ja. raus so und du kannst dich mit denen unterhalten und es ist wirklich super sweet, sehr sehr geiles Restaurant und die haben einen Brotgang.
Wie geil ist das denn?
Also wir haben ein 7-Gang-Menü und ein Gang davon ist eine Scheibe Brot mit einer aufgeschlagenen Nussbutter.
Oh.
Richtig richtig geil.
Ja.
Selbstgebackenes Sauerteigbrot macht er auch sehr sehr gut und
das ist cool, dass die das dann noch mal so würdigen, ne? Das ist noch mal
ja.
Dann eine tolle Nummer.
Also finde ich wirklich geil. Hast ja oft auch in, jetzt bei Tim Raue gibt's kein Brot, aber bei vielen gehobenen Restaurants hast du ja trotzdem immer einfach gutes Brot dabei oder so mit auf dem Tisch oder als Vorspeise oder so. Aber dann so, es war der vierte oder fünfte Gang. Also es war so, jetzt kriegst du eine Scheibe Brot. Also das ist schon
mega,
geil.
Mega gutes Statement. Passt ja. natürlich auch ein bisschen zu Berlin, ne? Ein bisschen mutiger und ein bisschen eher dabei so, ne?
Ja, das stimmt.
Aber würde ich mir für Köln auch wünschen.
Ja.
Und hier überhaupt generell, dass das mehr Programm nimmt, weil ich kann dir jetzt mal verraten, nach meiner Lehre war ich in einem Restaurant, das hat so belgische, so wie so im belgischen Land, so in Wuppertal, ne, belgische Küche gab, so Schnitzel und Pfannkuchen und sowas. Und es gab immer Brot vorweg und alle haben das total geliebt, ne? Und es war so am Ende, also die Leute wollten das auch im Ganzen kaufen, ne?
Mhm.
Am Ende kann ich dir sagen, einfach, das war Brot von Lidl, ganze Brote, die hat meine Chefin in Alufolie gewickelt und so richtig häufig in den Mini-Backofen gesteckt und so ja. wirklich so drei Brote, damit die quer reinfassen und die haben dann auch so ein bisschen so, die wurden dann auch so krustig dadurch
ja.
und die Leute haben das komplett geliebt.
Also es war eigentlich mehr ein Unfall und
nee, sie das war schon das Konzept,
ja, ach so, okay.
so billig wie möglich Brot zu kaufen, das ja. vorwegzugeben. Ich habe immer zwei Dips gemacht, so ein Chili-Dip und Sour Cream oder sowas, ne? So, damit die was zum Dippen haben. Es war schon hart an der Grenze von Kunden zu verarschen,
ja,
ne? Aber es war ein Ding, was nicht aus der Küche kam. Das hat meine Chefin so gemacht mit dem Service und ja, wenigstens die Schnitzel und all die Soßen und so, die waren real. Das war, aber da sieht man einfach, wie wichtig das ist, was allein schon das ausmacht, so ein Brot warm zu machen, ne? Ja. Ich war gestern im Johann Schäfer und da habe ich vorgestern und habe einen sehr geilen Cheeseburger gegessen und da gab es die Thematik, die haben ja früher selber gebacken, die backen jetzt nicht mehr selber im Johann Schäfer, die haben auch ihr Brot selber gebacken, ne? Das war auch so, aber die kriegen es nicht mehr hin von der Kapazität, ne? Und die haben jetzt, das große Thema war das neue Burger Bun. Okay. Bist du im Thema?
Burger Buns?
Burger sind mein Ding.
Na, selbstverständlich.
Da habe ich nämlich an dich gedacht an dem Tag, so, da muss ich fragen, was ist dein Style, was feierst du, wo geht's da, in welche Richtung geht's da bei dir hin?
Also, ich habe da, das ist vielleicht ein bisschen boldes Statement, aber ich lese oft in so Barbecue-Blogs und es gibt so einen, wenn du nach Brioche-Burger-Bun ja. suchst, du kriegst einen Treffer, der hat irgendwie, das Rezept hat auch 1000, ich sag's jetzt nicht, aber das Rezept, ich finde es richtig genau, scheiße.
Welches du meinst.
Ja. Weil es ist, also erstens heißt es Brioche-Burger-Buns und es ist einfach nicht im Ansatz ein Brioche-Teig. So, Brioche ist ein Eigebäck, ein französisches Eigebäck und es lebt davon, dass es sehr, sehr reichhaltig ist. Da ist ein Haufen Ei drin, vor allem Eigelb und es ist ein Haufen Butter drin. Dieses Rezept, das du findest, wenn du das da eingibst, das enthält, weiß ich nicht, minimals Butter und kein Ei. So, also es ist erstmal, es ist kein
Brioche. Weißt du, was die Leute aber meinen, was Brioche ist? wenn es leicht hefig schmeckt und süß. Das ja, ist für die so, Leute Brioche.
Ja, so, also richtig. Und das ist nicht Brioche, Leute. Das ist, lasst euch nicht verarschen. So. Deswegen ist auch immer so, viele wollen dann auch eine vegane Brioche-Variante. So. Und das ist halt so ein bisschen, es lebt halt davon, dass es aus Ei ist. Also, ja, okay, wobei man kann auch veganes Omelett machen. Naja, gut, vielleicht ist das ein anderes Thema. Müsste ich
aber muss es denn überhaupt für dich ein Brioche sein? Also als
Bahn? Nee, genau. Also, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, in der Beschreibung von diesem Rezept steht auch, dass das Bun den Burger nicht überlagern darf. Oder, ja. Ne, dass das halt, das sei ein Rezept für ein zurückhaltendes Bun, das halt nicht in den Vordergrund tritt. Und ich denke mir so, Alter, wie fad ist dein Fleisch, wie fad sind deine Soßen, wenn ein Brötchen das im Geschmack dominieren kann? Also da hast du erstmal schon mal komplett was falsch gemacht oder falsch verstanden. Und das ist nämlich genau der Punkt, worauf ich hinaus will. Ich mag es, wenn das Brötchen ein Statement hat, weil Brot ist nie so intensiv, es sei denn, du machst jetzt irgendwie Knoblauch rein oder so, aber Brot alleine ist nie so intensiv, dass es den krassen Zutaten eines Burgers, den wirklich stark gewürzten Zutaten eines Burgers irgendwie entgegentreten kann. Absolut. Und wenn ein Brötchen überhaupt in Erscheinung treten möchte, anders als nur als Halterung des restlichen Belags, dann muss es intensiv sein. Und da sind wir jetzt eigentlich am Punkt angelangt. Sauerteig Brioche finde ich mega geil als Burger Bun, weil es halt so eine gewisse Säure. Ich habe aus einem süßen Sauerteig ein Brioche. Es ist halt die Butterigkeit, es ist die Fülle, die geschmackliche Fülle von dem Ei, von der Butter und eben von dem süßen Sauerteig da drin, und es erfüllt halt die ganzen anderen Kriterien, dass es halt eben nicht durchsuppt und so weiter.
Also das ist gar nicht mit Hefe gemacht, sondern auf Sauerteig-Basis.
Ja.
Genau. Okay, ja. Crazy. Ich glaube, ich habe das noch nie gegessen, so in die Richtung.
Glaube ich auch nicht, dass man das jetzt so jetzt so standardmäßig irgendwo kaufen kann.
Gibt's das als Rezept schon irgendwo bei dir?
Es gibt das Brioche. Das Sauerteig-Brioche gibt's als Rezept. Da mache ich es dann zwar ne, wie eine klassische Brioche halt als in so einer Kuchenform, aber im Video sage ich sogar an dem Punkt, wie könnt ihr das jetzt einfach als Burger Buns ausbacken.
Eine sehr, sehr, sehr gute Inspiration.
Also das finde ich sehr geil, und ich finde Laugenbuns sehr geil.
Oh ja, ich liebe Laugenbuns. Ja. In New York gibt's ja diesen Einladen, der die besten Burger machen soll angeblich, eine Pizzeria, die einmal die Woche nur Burger macht.
Okay.
Und die machen das auch mit Laugenbun, und ich feiere das total.
Also das gibt dem Ganzen einfach nochmal einen anderen Kick, und das nicht nur daraus so einen Nürnberger oder sowas zu machen, sondern auch für einen ganz normalen Burger oder für einen Chicken Burger.
Es bringt nochmal einen geilen Taste mit, ja. Und unterstützt das alles. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Wir haben ja mit der Bäckerei Ecke bei der Fetten Kuh 7 Jahre lang die verrücktesten Brötchen uns backen lassen, aber Sauerteig Bun bin ich auch noch nie drauf gekommen. Wir hatten wir hatten Roggenbun, aber das war trotzdem, glaube ich, ein Hefe. Ding. Also ich glaube nicht, dass das dann als Sauerteig macht.
Also Süßspeisen werden in der Bäckerei fast immer, also beziehungsweise die meisten Bäckereien backen sowieso fast ausschließlich mit Hefe. Da wird halt Sauerteig dann im Roggenbrot zusätzlich eingesetzt, weil es ohne nicht geht.
Ja.
Aber hier ein kleiner Tipp. Meine gute Freundin mittlerweile, na so gut kennen wir uns gar nicht, aber ich würde sie trotzdem als Freundin bezeichnen, Lisa von der Bäckerei Blond Bakery in Essen-Rüttenscheid.
Ah.
Absoluter Herzenstipp von mir, wenn man mal in Essen-Rüttenscheid ist. Nee, eigentlich kann man sogar extra dafür anreisen, für ein gutes Brot. Ist eine kleine Bäckerei, die sie alleine hochgezogen hat. Sie ist die Geschäftsführerin, und sie ist auch noch ziemlich jung, also sie ist, weiß ich nicht, Ende 20, glaube ich, und hat eine krasse Geschichte auch gemacht, war bei Tartine in San Francisco, hat die Welt bereist, um weltweit bei den besten Bäckerinnen und Bäckern zu lernen, und hat jetzt da eben ihre eigene kleine Bäckerei realisiert, und die backt ausschließlich mit Sauerteig, also keine Backhefe, da gibt's gar keine Backhefe in dem Laden. Weil das einfach ihre Überzeugung ist. Und eine Backhefe ist jetzt nicht per se schlecht, aber Sauerteig ist halt durch die längere Fermentation und durch die Bakterienkulturen da drin und so einfach ein Ticken besser. Und die macht Süßspeisen, Brote und vor allem auch Burger Buns.
Sie macht das mit auch mit Sauerteig?
Mit Sauerteig.
Krass. Ja. Ja, eigentlich, wo du es vorhin gesagt hast, man müsste auch sowas wie Michelin Guide machen, ist so, ein Stern ist ein Umweg wert, so, und zwei Sterne ist es eine Reise wert, weil ich kann das komplett verstehen, ne, also ich bin auch schon irgendwie 5 Stunden an die belgische Küste für ein Steak gefahren, ne, und warum denn nicht, also sowas mal, ne, weil manchmal steht man ziemlich lost da, und ich war letztes Jahr beruflich viel in Berlin, aber ich habe zum Beispiel, weil ich gar nicht in der Szene mit so drinnen bin, nicht mitgeschnitten, dass es so viele geile Bäcker in Berlin gibt. Hast du mir das nicht sogar letztes Jahr noch erzählt? Irgendwie
kann
so.
Sein.
Und, so dachte ich mir so.
Berlin ist wirklich bäckermäßig sehr, sehr gut aufgestellt, ja.
Ich hatte eigentlich noch eine Frage notiert, aber die hat sich schon fast eigentlich beantwortet, weil ich hätte dich gefragt, Pizza oder Pinsa? Aber also Pinsa ist ja Sauerteigpizza, oder? Ist das dann?
Nee,
Boah, nee. So viel falsch verstanden.
Also Pinsa wird ja immer verkauft so als die Urpizza, so die Urpizza aus dem alten Rom. Aber wusstest du, dass das ein Marketing-Gag ist?
Das kam mir schon immer so vor. Du weißt, wo du das sagst, fühle ich mich so bestätigt. Gott sei Dank.
Es hat in den 1970er Jahren, und der Typ hieß Marco irgendwas, ein industrieller Bäckereibesitzer hat diese Pinsa erfunden und hat quasi diese Geschichte gestreut, dass das die ursprüngliche römische Version der Pizza sei, und hat das Jahre später zugegeben. Also mittlerweile ist es bekannt, aber das Gerücht, wenn es einmal draußen ist, ne, das hält sich halt bis heute in allen Blogs, liest du, das ist die Urpizza.
Ich wollte Roberto Di Frosti bei Brosfood reinbringen und dann haben die mir ganz stolz ihre vorgebackenen, die man nicht mal, glaube ich, kühlen muss, so Pinsa-Rohlinge gezeigt. Ja. Ne? Und haben mir dann diese, auch so irgendwie sowas mit Vorfahren von Pizza und aber noch mit Sauerteig und so erzählt. Ja, dem werde ich jetzt mal was erzählen. Und das war das Marketing. Ne?
Das war das Marketing. Und deswegen,
schöne Grüße, Ruben.
Aber es ist halt irgendwie so, im Pinsa-Teig wird Reismehl, Kichererbsenmehl, Sojamehl mitverwendet. Nicht immer alle drei, aber eine Variante aus den dreien.
Dadurch kann es doch eigentlich schon gar nicht mehr der Urtyp der Pinsa sein,
oder? Ja. So, ja. bei dir klingelt es da direkt. Aber viele, viele Menschen haben sich da hart von täuschen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie im alten Rom, ob die im alten Rom schon Reis hatten, ob die Soja, Kichererbsen, was davon es im alten Rom gab. Aber diese Mehle sind ja ganz typische Zusätze für industrielle Backwaren. So, dass gerade Sojamehl wird ja so oft es passt alles zusammen. So. Und ob er jetzt im Originalrezept, also in seinem Originalrezept Sauerteig verwendet hat, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Aber ja, das ist die wahre Geschichte der Pinsa. Und es gibt aber nichtsdestotrotz, gab es im alten Rom natürlich sowas Ähnliches wie Pinsa, Pizza, Focaccia, Pizza Bianca. Das ist ja alles sehr ähnlich, ne? Also eigentlich eine römische Pizza, nur die neapolitanische Pizza sticht ja eigentlich heraus. Aber alles, im ganzen Rest von Italien hast du ja eigentlich immer diese Flatbread-mäßigen, dickeren Teige. Die heißen dann halt Focaccia, Pizza Bianca, Pinsa, whatever.
Ja. Also die Focaccia ist wahrscheinlich schon ursprünglicher als Pinsa.
Ja.
Oh mein Gott, ja. Aber cool, also wenn das geschafft hat, Respekt, ne, dass jetzt Leute immer noch darauf aufspringen und ihre Produkte danach ausrichten.
Ja.
Abgefahren. Eine Frage ist mir noch letzte Nacht eingefallen, und zwar so, ich sag mal, so die Arten von Produkten zum Backen, was man backen kann, so, ist ja schon eigentlich begrenzt. Also beim Kochen hast du ja viel größere Variationen, ne? Mhm. Aber so, ich sag mal so, es gibt so bei süßen Sachen, es gibt irgendwie den Blechkuchen, das Teilchen, die Torte, keine Ahnung, verschiedene Böden und sowas, so relativ alles sehr klassisch, finde ich, aufgebröselt. Es erfindet ja keiner drei neue Teigarten oder sowas.
Ja.
Was glaubst du so in der, bleiben wir mal bei Deutschland, so der deutschen Backkunst, wie viel Prozent aller so Dinge, die es so gibt, hast du schon gebacken? Was schätzt du selber?
Ein Bruchteil.
Ja?
5. Also
Es gibt. Ich hätte es gesagt, ich hätte wirklich gedacht, du bist bei 95 und 5% findest du scheiße und hast keinen Bock drauf.
Nee, gar nicht. Nein, im Gegenteil. Ey, es gibt, es ist ein bisschen, je nachdem, welcher Zahl man jetzt glaubt, gibt es zwischen 3.000 und 6.000 verschiedene Brot- und Brötchensorten in Deutschland.
Okay.
Also so viel habe ich bei weitem noch nicht verschiedene gebacken.
Also es würde ja fast heißen, dass jeder Bäcker oder jede Bäckereikette eine eigene Brötchensorte hat, oder?
Ja, mehr oder weniger. Und so ist es ja im Prinzip auch. Ich meine, es gibt halt so ein paar Standards, aber man muss natürlich irgendwo die Frage stellen, ab wo ist es wirklich was anderes? Weil grundsätzlich ist ja Brot immer Mehl, Wasser, Hefe, ja. Salz oder halt Sauerteig. Und jetzt muss man natürlich schon die Frage stellen, wenn ich jetzt meinen Standardbrötchenteig mache und da noch Mohn drauf streue, ist es ein komplett anderes Rezept, ja oder nein? So, oder ich gebe in den Teig halt Sonnenblumenkerne mit rein, ist es ein anderes Rezept, ja oder nein? Also wo beginnt ein neues Produkt und wo endet
das? Ist sehr so übergangsmäßig.
Ja, ne? Genau.
Da irgendwie also, Landbrötchen und das Handstück und so, das ist irgendwie dann teilweise auch das gleiche Produkt und
ja.
Das heißt anders, ne?
Also ich kenne zum Beispiel auch eine Großbäckerei, die haben irgendwie, ich glaube, 25 Brotbrötchensorten im Angebot und die bestehen aus zwei Teigen. Die haben zwei Grundteige und machen daraus einen Roggen, einen Weizen oder vielleicht drei, weil Dinkel noch, weiß ich jetzt nicht, und machen daraus halt 25 bis 30 verschiedene Variationen, einfach nur, indem sie es halt anders formen, indem sie da noch ein paar Körner Saaten mit reingeben, da noch irgendwas drauf machen. So, bumm.
Es ist auch smart, wenn man dadurch wenigstens gute Teige selber macht und nicht irgendwie noch was mit aufbacken muss, ne? Habe ich zum Beispiel ganz oft bei Bäckereien, dass die Laugenbrötchen same der gleiche Shit ist, den wir alle bei Penny kaufen oder bei Rewe zum Aufbacken, ne? Wo ich dann denke, so, boah, dann lass es doch lieber weg und dann mach deine Produkte, die du hast, besser. Aber das verstehen ja nicht. Das ist ja immer dieser Druck, ne? Auch bei Bäckereien, die so, ich sag nenn das mal Inselbegabung, die haben so ein, zwei Produkte, die noch selber machen aus Tradition von früher und geil sind. Aber sie müssen ja alles haben und deswegen ist alles so unterdurchschnittlich gut. Und das selber bei so einer Handwerksbäckerei, bei Metzgereien auch dasselbe, ne? Dass sie dann dazu kaufen, weil sie es ja gar nicht mehr schaffen, dieses Riesenangebot zu haben, ne?
Ja, das ist wirklich das große Problem von diesen Vollsortimentern, dass die wenigsten das leisten können und die wenigsten sich trauen zu sagen, nein, wir haben Laugenbrötchen, weil Laugen ist halt auch mit der Lauge so, das ist gefährlich, genau. Das ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt, der gefährlich ist und so, dass die halt sagen, nee, samstags haben wir keine Laugenbrötchen. Manche machen das, manche halt nicht und die müssen dann halt zukaufen und das ist einfach schade. Die verwässern sich ihr eigenes Angebot. Ja.
So sehe ich das auch. Ne? Ich würde mir auch noch so gerne bei mir in der Südstadt so einen Abendbäcker wünschen. So ein bisschen so Brotpurist oder Alex von Brot, ne? Sowas ein bisschen. Dass ich einfach ein frisch gebackenes Brot und der macht halt nur 5 Brote oder so kaufen kann. Weil jetzt muss ich mir eins mal besorgen. Und dann kaufe ich noch so im Supermarkt so einen Beutel, ne? Damit ich immer so was auf Vorrat habe, wenn das eine Brot aufgebraucht ist. Ich kann nicht dreimal die Woche zu einem geilen Bäcker fahren, der nicht in der Südstadt ist, ne?
Ja.
Ja. Dann heute, das war nämlich so auch mein Gedanke heute Morgen, dass du dann schon wieder so Harris Fit irgendwas Brot da nehmen musst. Ich nehme immer die, wo so Möhre oder so drin ist, weil die mehr Feuchtigkeit haben. Ja. Die sind dann nicht nach 3 Tagen so durch. Ja, aber das ist so, das fehlt noch und ich hoffe mal, das wird alles so ein bisschen so ein Trend, dass die Leute das verstehen, weil das sind ja, es gibt keinen von denen, der unerfolgreich ist, oder? Die sind ja alle, es läuft, also wer ein geiles Brot macht, dem wird die Hütte eingerannt.
Ja, also so ist auch mein Eindruck und da gibt's ja echt die wildesten Konzepte, die es echt auf die Spitze treiben, hier mit Kite, warst du in Berlin mal bei Kite?
Nee, sag mir nichts.
Haben wirklich, die zelebrieren das Brot so sehr, die haben da so wie so wie im Museum eine Vase ausgestellt wird, weißt du, auf so einem Sockel und dann ist das Brot da in der Mitte und beleuchtet von allen Seiten und ein Glaskasten drumherum so. Also da wird das Produkt so sehr gewertschätzt und die müssen natürlich sowieso, wenn du halt so krass traditionell handwerklich produzierst, musst du einfach mehr verlangen. Du kannst es einfach nicht zu dem Preis wie eine Großbäckerei oder gar eine Industriebäckerei anbieten. Aber du hast recht, wenn das Produkt gut ist, dann rennen die Leute dir
das. Das denke ich mir immer so, weil ganz viele suchen sich erst einen Preis, ne? Also Preis reinschaust und danach kaufen die ihre Lebensmittel ein und dann ist das Produkt auch dementsprechend, ne? Einfach ein geiles Produkt machen, es wird immer funktionieren. Ja. Ja, Online-Brotpuristen haben wir schon oft genannt. Wenn man was kriegt, muss man an den Stories achten. Ist ein guter Tipp, oder?
Gibt's noch definitiv.
Gibt es noch irgendjemanden, den du empfehlen kannst?
Wo man online bestellen kann, meinst du?
Gibt es nicht wirklich viel, oder?
Gibt es nicht wirklich viel, nee. Also es gibt eine Seite, die arbeiten mit zwei Bäckereien direkt zusammen. Ich glaube, die eine davon ist in Hannover und die andere ist irgendwo im fränkischen Raum.
Aber besser ist ja eh noch, dass die Leute sich vor Ort irgendwo mal einen Bäcker suchen. Ne? Die Kugel gibt's hier in Bonn, ne? Glaube ich.
Ja, Max Kugel, genau.
Max Kugel, so.
Also, aber Backverliebt heißt der Shop, Backverliebt. Und das ist ein Shop, die liefern direkt aus zwei Bäckereien. Also das sind lokale Bäckereien super. Und die und je nachdem von
das ist sehr cool.
Von wo du bestellst, kriegst du aus einer von beiden oder ich weiß nicht, ob das Sortiment da irgendwie aufgeteilt ist zwischen den beiden Bäckereien. Aber die sind schon ganz nice. Ansonsten ja, Bäckereien, klar, es gibt halt die großen, ne, Julius Brandner in München, es gibt in Bonn Max Kugel ist krass unterwegs. Es gibt in Wuppertal eine.
Hast du meine Heimatstadt?
Ja,
die. Da gab es früher so eine polnische Konditorei, die haben richtig geile polnische Backwaren gehabt. Ja, aber sonst.
Die heißen, glaube ich, Brotmanufaktur, genau.
Okay, random Name, aber gut.
Analog Wuppertaler Brotmanufaktur. Nee,
aber cool, das ist auch endlich in Wuppertal was Gutes gibt. Ich bin ja da weggezogen, weil kulinarisch das doch eine sehr Einöde war vor 15 Jahren. Da wollte ich nach Köln und nach Düsseldorf. Ja, aber die Liebe hat's nach Köln. Hat die Schienen nach Köln, also die Weiche nach Köln gestellt. Ich hab noch zwei Fragen auf meinem Zettel stehen. Die eine Sache, die mich brennend interessiert, ist wir reden ja hier auch viel über die deutsche Brotkultur.
Ja.
In welches Land würdest du gerne mal reisen, und so, um die Backkultur zu entdecken und zu lernen eventuell auch und so, dann damit du das auch weitergeben kannst, weil es gibt da bestimmt noch ein paar spannende Felder in dem Bereich, oder?
Also, auf jeden Fall ist eins der spannendsten für mich, oder die zwei spannendsten für mich sind tatsächlich die San Francisco Sauerteig Kultur.
Ja.
Die hat halt eine krasse Historie und da steckt sehr viel dahinter und eine ganze Stadt steht hinter diesem Brot und auch für dieses Brot. Da war ich schon mal, ja. Hab das Sauerteigbrot dort auch gegessen, aber durfte da nie reinschnuppern. Das würde ich gerne mal machen, wirklich mich mit den Menschen da unterhalten.
Ist es wirklich anders als deutsches Brot dann auch dadurch, oder?
Es ist halt ein Sauerteig-Weißbrot. Also okay. es sind Weizenbrote, die teilweise halt wie so diese klassischen Sourdoughs, die man auf Instagram immer sieht, ja. Ausgebacken ist. Ich weiß nicht, ich sehe die auf Instagram, ich sag das immer allen, aber die meisten haben wahrscheinlich nicht so ein Instagram wie ich.
Andere sehen leicht bekleidete Frauen, Autos, JP Performance
oder sowas. Meine Explorer-Page besteht zu 99% aus Brot. Aber das ist etwas, wo ich reinschnuppern würde. Und die französische. Französische Backkultur ist wirklich auch sehr, sehr intensiv. Vor allem auch durch die verschiedenen Regionen in Frankreich, Südfrankreich, Nordfrankreich haben sehr unterschiedliche Backkultur. Im Alsass, in Lothringen, da hast du ja eine sehr deutsch angehauchte oder belgisch angehauchte Brotkultur, während im Süden halt schon eher das Mediterrane durchkommt, aber überall halt diese Baguettes, überall die Pastry, die schon auf einem sehr hohen Level spielt in Frankreich.
Bist du schon richtiger Baguette-Pro?
Nee. Und das ist, also Baguette ist wirklich eins der Endstufe Skills im Brotback-Game. Also ich glaube,
ist das Baguette quasi das Brisket, also was bei der Barbecues, die das Brisket ist? Ist das bei den Bäckern das Baguette quasi?
Kann sein, ja. Also Baguette ist krass zu meistern, ist alles easy to learn, hard to master, ne? Muss man dazu sagen. Ich kann ein gutes Baguette backen, aber es ist halt nicht so optimal, wie ich weiß, dass es sein könnte.
Ja, aber die machen halt jeden Tag oder Hunderte und das ist, weißt du, so nach 10 Jahren machst du halt das anders als, und das ist ein anderes Handgefühl, als wenn du jetzt alle 2 Wochen Baguette machst, ist ja klar.
Voll, ja.
Aber so, ich meine, du transportierst das ja auch weiter, du machst ja Rezepte, die Leute zu Hause machen können, ne? Und vielleicht, dass es immer noch einen Unterschied gibt, ist ja auch vielleicht manchmal ganz gut.
Ja, also klar, und ich meine, ich werde nie diese Skills, weil da kommt's ja wirklich, mein Rezept kann ja nur den Rahmen geben. Am Ende kommt's drauf an, bei der Perfektionierung, dass man die Handgriffe auch draus hat, dass man das genau einschätzen kann, weil jeder Temperaturunterschied von einem Grad wird die Reifezeit irgendwie um 10 Minuten, 15 Minuten, um den absolut optimal perfekten Punkt zu erwischen, eben verschieben, weißt du? Und es ist nicht wichtig, den Punkt absolut perfekt zu treffen. Ja. Es ist auch nicht wichtig, ob die Poren wirklich in der Mitte exakt gleich groß verteilt sind wie auch am Rand. So, das ist, was ich suche beim Baguette-Backen, was ich irgendwann mal schaffen will, dass ich quasi perfekt gleich verteilte Poren über die komplette Breite des Baguettes habe. Aber im Geschmack ändert es nichts. Also das Baguette ist trotzdem gut, wenn es das nicht hat.
Ist bei Kaffee zum Beispiel schlimmer. Ich glaube, die sind immer auf der Suche nach der perfekten Extraktion und so. Und das spiegelt sich immer nur im Geschmack ab, ne?
Ja.
Ne, klar, es gibt's noch Latte-Art, dann ist es diese Optik-Sache, ne? Aber ich glaube, es ist doch viel geiler, wenn deine Zuschauer ein geiles Rezept nachmachen, was sie hinkriegen und dann so warm mit der Familie servieren und sich freuen als irgendwelche Meisterbäcker in Frankreich. Ich bin eh zu den super vielen geheimen Läden gelaufen in Paris. Hat immer die Erfahrung gemacht, dass das coolste Baguette einfach das um die Ecke, die Boulangerie oder was, der immer um die ist.
Ich habe eins der besten Baguettes, habe ich in Frankreich an einer Tankstelle.
Ja, so ist es, ne?
Also das, klar, die backen, sie kriegen das irgendwo hergeliefert, also wahrscheinlich ist die krasse Bäckerei, die das macht, irgendwo um die Ecke, aber ich war einfach nur, ich musste da, ich habe einfach getankt, glaube ich, und habe halt noch ein Baguette mitgenommen, irgendwo in der französischen Walachei, und das war ein traumhaftes Baguette.
Ja, und das sind diese Momente, ne? Deswegen sage ich auch oft so, lauft nicht diese Hotspots hinterher oder so, sondern lasst euch manchmal treiben und entdeckt auch was für euch. Ne?
Das genau, ist, und genau wichtiger. Genau auf die Art und Weise habe ich nämlich, und das suche ich gerade die ganze Zeit schon, in Worringen.
Du kramst heute Orte aus.
Ey. Ja, da gibt's eine Bäckerei, das ist eine ganz, ganz Bäckerei Schüler in Köln-Worringen. Wer im Norden von Köln mal unterwegs ist, oder wenn du im Norden von Köln mal unterwegs bist, unbedingt auschecken. Das ist nämlich allerhöchste Backqualität, allerhöchste Brot-Handwerksqualität, ohne Zusätze, sagen sie zumindest. Und ich habe auch so vom Gefühl her, weil man merkt es zumindest bei Brötchen ja schon eigentlich relativ schnell, ob da jetzt irgendwelche Backmittel verarbeitet sind oder nicht. Allerhöchste Qualität. Die haben zum Beispiel nicht immer Laugenbrötchen da, weil sie sagen, manchmal schaffen wir es, manchmal nicht.
Aber geiler Tipp, wirklich, weil das ist dann
handgeschriebene Schilder. Es ist eine gute alte, ganz klassische Backstube, auch im Haus die Backstube, und zuckersüß die Leute da. Bäckereischüler Köln-Worringen, unbedingt mal auschecken.
Sehr nice, guter Tipp. Noch ein schöner Geheimtipp zum Ende. Ich habe auch noch eine abschließende Frage. Wenn dieses Wochenende deine Mutter zu Besuch kommen würde, was würdest du ihr backen?
Ein Dinkelsauerteigbrot.
Also wirklich schon Brot. Also das ist einfach, weil es für dich so die höchste Qualität ist als Rezept und Produkt, oder weil du glaubst, deine Mom mag das gerne, oder... Weißt du, ich hätte jetzt irgendwas Festliches erwartet irgendwie.
Ach so, nee, also ich glaube, also ich weiß, dass meine Mom ein großer Dinkel-Fan ist. Auch die Region, wo wir herkommen, wo ich auch aufgewachsen bin, ist auch sehr stark vom Dinkel geprägt. So, da ist Dinkel einfach
ein... Welche Region ist das?
Das ist so eine Grenzregion zwischen Franken und Schwaben.
Okay.
Hohenlohe ist das. Und da wird tatsächlich einfach, ich weiß auch gar nicht warum, ehrlich gesagt, aber da wird sehr, sehr viel Dinkel angebaut. Ihr Lebensgefährte baut selbst auch Dinkel an. Und die ja, da, also ne, so, man ist da, man mag da Dinkel. Ja, ja. Und deshalb und Brot einfach, weil ich Brot am geilsten finde. Ich finde Brot geiler als Brötchen.
Ja, das sehe ich auch so. Feiere ich auch viel, viel mehr. Das war noch ein guter abschließendes Produkttipp quasi. Findet man das Rezept im Blog bei dir?
Es gibt mehrere Dinkel-Sauerteig-Brot-Rezepte in meinem Blog, ja.
Okay. Ist das auch dein favorisiertes Rezept im Blog oder gibt es noch eins, was die Leute unbedingt abchecken müssen? Die müssen auf deine Seite gehen.
Ja, josemola.de, da checkt ihr mal ab. Es sind über 135 Rezepte für richtig gutes Brot mittlerweile online und Brötchen und diverse Süßbackwaren auch.
Aber das eine Rezept?
Das eine Rezept ist das Easy Peasy Sourdough. Das ist mein Go-To Everyday Rezept. Das ist das, was ich immer mache. 80% Weizen, 20% Dinkelvollkorn, Sauerteig, ja. Brot.
Sehr gut. Haben wir noch einen sehr guten Tipp zum Ende. Ihr habt ja in der Zeit auch das aktuelle Buch bestellt und Wake and Bake vorbestellt, hoffe ich doch. Sonst habt ihr jetzt noch ein paar Sekunden Zeit nach dem Podcast, das zu erledigen.
Packen wir in die Shownotes.
Ja, genau. Chris, hast du gehört, ne?
Das sagen sie mal alle, ich weiß immer gar nicht, was
das bedeutet. Bei uns passiert das wirklich. Auf küchen-funk.de könnt ihr das dann nachschauen. Und ja, ich freue mich sehr, dass du Zeit für uns hattest, uns mit in deine Backwelt genommen hast. Wer dich noch nicht kannte, spätestens jetzt, sollte, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, auch ihr auf Instagram und auf YouTube folgen und TikTok. Du bist ja riesig explodiert. Ich glaube, wo wir uns kennengelernt haben, letztes Jahr 400.000 Follower.
Möglich, ja.
Ja, ist jetzt natürlich Zahlen-Dropping, aber ich habe gestern
730 sind jetzt, glaube ich, oder?
Crazy, richtig cool. Ja, freue ich mich sehr dafür. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Bin sehr gespannt, was demnächst noch alles kommt. Du bist ja sehr untriebig und ja.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und danke, dass ihr alle zugehört habt. Bis demnächst in 14 Tagen. Macht es gut und lecker. Bis bald, ja.
Bis bald.
Ciao, ciao.